Kannst du mal machen. Kannst du aufzählen, Stefan?
Ja, Aufzeichnung läuft, steht bei mir.
Ja, das ist, Schatz, das ist meine.
Das Jazzgespräch.
Na dann, begrüß uns mal.
Das geht ja schon wieder eigentlich auf die Tonspur. Begrüßen wir uns doch einmal. Lieber Stefan und alle da draußen, grüß euch Gott.
Ja, herzlich willkommen zum Jazzgespräch unseren Stammhörern, unseren hoffentlich auch neuen Hörern im neuen Jahr. Das ist zwar die zweite Sendung schon 2026, aber die erste Sendung war ja ein Jahresrückblick. Deswegen sehe ich das jetzt als erste Folge im Jahr 2026.
Und Stefans Wort ist mir Gesetz.
Und zwar in einem sehr, sehr kalten Winter. Und am sehr kalten, heute nicht mehr so kalten Winterabend, aber scheußliches Wetter draußen. Bin froh, dass wir drinnen sitzen.
Also alle, die es interessiert, ich habe mir diese kalte Zeit dadurch versüßt, dass ich jetzt 14 Tage in Thailand war. Schöne Grüße aus der Wärme an euch alle da draußen.
Ja, bei mir geht es erst nächste Woche los. Das Thema, das wir heute haben, dazu passt irgendwie das, was ich gerade in der Hand habe, nämlich ein Glas Rotwein. Aber bevor wir zum Thema kommen, es geht heute um den Dexter Gordon, vielleicht noch ein paar Worte in eigener Sache, weil ich das halt auch reflektierend im Zusammenhang mit unserem Jahresrückblick sehe. Ich bin nämlich draufgekommen, dass wir haben ja ein bestimmtes Schema, wenn wir über einzelne Musikerfolgen machen. Ja. Wir stellen den Musiker vor, wir schlagen euch Alben, Platten vor, die wir für gut befinden. Und in der Regel ist es so, dass ich sehr, sehr zurückhaltend bin, was die Anzahl der Platten betrifft. Und mein lieber Freund Dieter ist immer sehr großzügig unterwegs. Ich glaube, das liegt vielleicht auch an unserem unterschiedlichen Hörverhalten, dass wenn du dich in ein Thema reinhörst, dass du immer schnell Begeisterung findest. Und bei mir ist es oft so, dass mir zu viel ist. Worauf ich hinaus will, ist, dass die Wahrheit liegt meistens in der Mitte. Das wäre zumindest so meine Erkenntnis, wenn ich aufs letzte Jahr zurückblicke, indem ich Platten nachgekauft habe von Musikern, die wir in den Jazzgesprächen schon hatten und wo ich wirklich sehr zurückhaltend war mit den Empfehlungen und dann im Nachhinein dann doch mehr gekauft habe, als ich empfohlen hätte. Und das wird sich auch wahrscheinlich in den nächsten Folgen so weiter fortsetzen, dass ich eher vielleicht der Zurückhaltende bin und du der Ausladende. Was ich auch loswerden will, ist an alle, die glauben, uns kritisieren zu müssen dafür, dass wir vielleicht keine Ahnung haben oder uns irgendwie über manche Musiker zu kritisch sind oder was auch immer. Also erstens mal möchte ich festhalten, jeder Musiker, der hier eine eigene Folge bei uns bekommt, das ist schon eine Wertschätzung unsererseits. So muss man das verstehen. Wir sind aber weder dazu da, einen Musiker in den Himmel zu loben, noch in dem Grund und Boden zu treten. Wir versuchen halt unsere subjektive, eigene, persönliche Meinung hier einzubringen. Wenn der eine oder andere Hörer anderer Meinung ist, ist das gut. Dann haben wir eine Meinungsvielfalt. Das ist auch in der Natur der Sache. Kunst ist nicht objektiv, sondern nur subjektiv. Und so möget ihr das auch hören und genießen, unsere Jazzgespräche. Und dann als Letztes, weil auch immer wieder hier die Anfragen kommen, warum hören wir keine Musik im Jazzgespräch? Ja, es ist ein Jazzgespräch. Wir sind zwei Privatpersonen, wir haben keine Rechte, die Musik auszustrahlen. Das würde Geld kosten, wir verdienen mit dem Podcast nichts, wir wollen auch nichts verdienen, aber ich will auch nicht finanzielle Kosten und Lasten hier damit eingehen, indem ich diesen Podcast mache. Wir machen dem nur Spaß und wenn es euch gefällt, dann ist das Grund genug, das weiter zu tun.
Ja, das ist wirklich eine sehr, sehr schöne, runde Grundsatzerklärung gewesen, der ich mich wirklich vollinhaltlich anschließe. Möchte vielleicht nur ergänzen, dass ich mich über jeden da draußen von euch freue, der trotzdem mitgeht. Es ist schon ganz klar, dass ein Jazzgespräch, wo wir versuchen wollen, zu Musik anzuregen, ohne die entsprechende Musik, die wir einfach nicht dazu liefern, ich sage durchaus können, möglicherweise auch wollen, also nicht können, nicht wollen, natürlich ein bisschen eine dürre Sache ist, aber umso schöner ist es, dass ganz offensichtlich viele auch die Idee verstanden haben und sagen, okay, ich höre da mal einfach zu, was die quatschen darüber. Hören kann ich es allerweil nachher immer noch daheim. Und Dankeschön dafür, auch von meiner Seite. Und auch da bin ich ganz beim Stefan. Lasst euch aus. Jeder hat das Recht zu einer Meinung. Ihr könnt uns wirklich krumme Hunde schimpfen. Wir bleiben ja sowieso bei unserer Sache. Wir glauben daran. Sind aber jederzeit empfänglich für eure Kritik und versuchen, das, was euch wichtig ist, sofern es uns technisch und gesetzlich möglich ist, gerne hier in unserem Jazzgespräch zu berücksichtigen.
Ja, und damit kommen wir zum heutigen Thema. Entschuldigung, wir sprechen heute über Dexter Gordon.
Entschuldigung, Stefan, ja, du hast noch nie wurde ein Musiker eines Jazzgesprächs so lieblos nebenbei angekündigt wie heute unser wunderbarer Dexter Gordon. Na, Dexter lieblos. Gordon und jetzt zu einem anderen, jetzt was ich sagen möchte. Das ist irre, ja. Unglaublich.
Heute geht es also um Dexter Gordon. Du kannst es jetzt noch einmal schön sprechen.
Ich darf also präsentieren den wunderbaren, einzigartigen, genialen und übrigens wirklich definitiv zu den ganz, ganz Großen des Jazz am Tenorsaxophon gehörenden Dexter Gordon.
Ja, einschränkend, aber nur dann, wenn man wirklich auf Hardbop steht.
Also dazu, Stefan, glaube ich, werde ich mich heute noch ein bisschen semantisch ergießen müssen, weil mir ist klar, das haben wir schon vorgedacht, dass du da wahrscheinlich nicht unbedingt super glücklich sein wirst, obwohl es war dein...
War mein Vorschlag, ja.
Ja. Aber ich habe mir meine Gedanken darüber gemacht und freue mich, sie mit dir und mit euch allen da draußen ein bisschen zu teilen und bin gespannt, ob ihr mit meiner Meinung irgendwie auskommen könnt oder ob ihr das ganz anders seht. Aber dazu später. Steigen wir doch einfach mal so in Medias Res.
Ja, also ich habe nur ein paar Punkte zu seinem Leben. Dexter Gordon ist 1923 geboren, also in etwa die Generation von John Coltrane und Miles Davis, die beide 26 geboren sind. Stan Getz ist 27 geboren. Charlie Parker 2020, ein weiterer Saxophonist, den wir hier noch nicht hatten, Sonny Stitt 24, also das ist in etwa die Zeit, in die man ihn einordnen muss. Er ist auf der Jazzbühne in Erscheinung getreten, schon in den 40er Jahren, also so mit Anfang 20, würde ich mal sagen. Da gab es erste Aufnahmen mit den damals Großen, wie Dizzy Gillespie, Louis Armstrong, Lionel Hampton, Fletcher Henderson, Benny Carter. Zweite Hälfte der 40er Jahre Aufnahmen, schon erste Aufnahmen als Leader. Oft auch mit einem gewissen Wardell Gray. Ich weiß nicht, ob du den Wardell Gray gekannt hast oder kennst. Dazu wären einige Worte vielleicht notwendig, aber vielleicht nicht in diesem Kontext. Und ja, die ersten Aufnahmen, die ich dann gehört habe, waren genau in dieser zweiten Hälfte, aus der zweiten Hälfte der 40er Jahre. Vielleicht noch ein paar Worte, wie es weitergegangen ist. Dexter Gordon hat, wie viele andere seiner Kollegen, dann irgendwann Probleme bekommen mit Alkohol, mit Drogen. War eine Zeit lang eher dann unter dem Radar und hat sich aber erholt sozusagen und ein zweites Comeback gefeiert, Ende der 50er Jahre, würde ich mal sagen. Und was vielleicht auch ein spezieller Punkt in seiner Vita ist, er hat lange, lange Zeit in Europa gelebt, in Paris und in Kopenhagen und hat sich dort offensichtlich wesentlich wohler gefühlt als in den USA.
Ja, Ergänzend dazu vielleicht, die Drogensucht hat nicht nur zu den von dir schon erwähnten Unterbrechungen seiner Karriere geführt, sondern eigentlich in zumindest in den ersten zwei Dritteln seines Lebens fast dauerhaft beschäftigt. Und viele seiner Platten sind dementsprechend auch mit einem eventuell ironischen Unterton und weisen darauf hin, dass er wieder mal quasi aus seiner Drogensucht so weit stabilisiert zurückgekehrt ist, dass er wieder Musik machen konnte, erstaunlicherweise dann in einer wahnsinnigen Geschwindigkeit wieder auf allerhöchstem Niveau. Zum Beispiel The Resurgence of Dexter Gordon, irgendwann, ich glaube, Anfang der 60er Jahre erschienen, oder diverseste andere Platten, die darauf anspielen, dass er jetzt heute wieder mal da ist, wie Doing All Right und ähnliche Dinge, ähnliche Plattentitel oder sonst irgendwo Liednummern oder Liedtitel, die darauf hinweisen, dass er halt wieder mal da ist. Ja, also der hat wirklich eigentlich Zeit seines Lebens, auch in der späteren Phase, wo er eigentlich sehr beständig Musik gemacht hat in Europa und dann später auch wieder in Amerika und da wirklich durchaus sehr bemerkenswerte Platten eingespielt hat, hat aber wirklich offensichtlich Zeit seines Lebens mit der Drogensucht gekämpft. War übrigens angeblich auch einer der Gründe, warum er nach Europa gegangen ist, weil er saß in Amerika auch im Gefängnis wegen seiner Drogenproblematik und in Europa sind damals die Drogengesetze einfach ein Deut liberaler gewesen als in Amerika, was ihm quasi offensichtlich auch das Ausüben seiner Drogensucht leichter möglich gemacht hat. Und er ist letztendlich dann 1990 auch viel zu früh gestorben. Was wahrscheinlich auch seiner Drogensucht ein bisschen zu schulden war.
Ich weiß gar nicht, woran er gestorben ist, aber im Grunde hat er ein durchschnittliches Jazz-Musikeralter erreicht, würde ich mal sagen. Ja,
ja, das muss man traurigerweise dazu sagen. Ja. Ja.
Ja. So in etwa. Ja, was wir noch gar nicht gesagt haben, welches Instrument hat Dexter Gordon gespielt? Das war das Tenorsaxophon. Und mit diesem Tenorsaxophon hat er einen, würde mal sagen, einen eigenen Sound kreiert. Ja? Also Dexter Gordon ist kein Epigone, glaube ich mal, soweit ich das beurteilen kann, sondern er ist erkennbar am Tenorsaxophon. Er hat einen warmen und vollen Ton. Was mir aufgefallen ist an den Aufnahmen, wahnsinnig fleißig war er beim Spielen nicht, wenn du weißt, was ich meine.
Ich weiß, was du meinst. dazu vielleicht jetzt gleich mal was. Das, was man vielleicht so bezeichnen könnte, dass er nicht fleißig war, könnte man im Umkehrschluss sagen, dass er einfach einen wahnsinnig prononzierten Ton gespielt hat oder eine prononzierte Art gehabt hat, jeden einzelnen Ton für sich wirken zu lassen. Er hat im Übrigen, das ist immer die Frage, wie spielen die Musiker? Spielen sie ein bisschen vor dem Beat oder nach dem Beat? Der Dexter Gordon ist so klassisch einer gewesen, der nach dem Beat einen Hauch gespielt hat. Was seiner Spielweise was extrem Relaxedes gegeben hat und dieses wirklich jeden Ton für sich wirken zu lassen, so würde ich es eher nennen, Stefan, das ist wirklich ein Markenzeichen von ihm gewesen. Aber wenn man auf die Schnelle sagen sollte, aus meiner Sicht, was hat den Dexter Gordon ausgezeichnet, sodass er unverwechselbar eigentlich geworden ist, das ist wahrscheinlich wirklich dass er der Geschichtenerzähler unter den Tenorsaxophonspielern oder wenn du so willst auch unter den Bebopern gewesen ist. Der Dexter Gordon hat anders als viele seiner damaligen Zeitgenossen und zum Beispiel auch als der schon von dir erwähnte Ben Webster, dem er vom Ton her, finde ich, sehr ähnlich ist, da gebe ich dir ganz recht. Für mich ist der Dexter Gordon so ein bisschen eine Mischung.
Ich habe Ben Webster nicht erwähnt.
Hast du gerade erwähnt?
Ja? Nein, aber es passt.
Ja, fein, danke schön. Wen hast du da jetzt eigentlich erwähnt? Hast du nicht gesagt, dass er irgendwie vom Ton her irgendwo ähnlich ist wie?
Na,
schau bitte. Das war seine Fantasie, die ich aber trotzdem noch kurz fertig spielen möchte. Für mich ist er so ein bisschen so von der coolen Stilistik. Erinnert er mich am ehesten an Lester Young, auch an einer ganz großen Tenorsaxophon. Und dieses süße, schmeichelnde ist für mich eben so ein bisschen Ben Webster. Und trotzdem wäre es eine Frechheit, zu sagen, sozusagen, Dexter Gordon ist eine Mischung aus Lester Young und Ben Webster, weil der Dexter Gordon wirklich eine ganz, ganz große Eigenständigkeit hatte. Und das Spannendste für mich ist, dass er, das wurde ja auch von der Jazzkritik und eigentlich von der gesamten Jazzwelt, allen Jazzhörerinnen und Hörern, entsprechend gewürdigt. Der Dexter Gordon gilt ja als einer der Giganten des Tenorsaxophons. Also viele von uns geschätzte Tenorsaxophonisten würden wahrscheinlich so vom großen Kanon der Jazzkritiker über die Jahrhunderte, kann man jetzt schon sagen, über das Jahrhundert, hinter den Dexter Gordon gereiht wären und wahrscheinlich auch welche, die unter Umständen durchaus spannender gewesen sind in ihrer Entwicklung. Mir fällt wie immer einer, der von mir sehr geschätzte Jackie McLean ein, der gerade im modalen Bereich dann später Großartiges gemacht hat. Und der Dexter Gordon zeichnet sich eigentlich dadurch aus, unter anderem auch, neben vielen anderen Dingen, die jetzt teilweise schon angeklungen sind, dass er eigentlich ganz konsequent während seiner gesamten, zwar zu kurzen, aber doch Jahrzehnte währenden musikalischen Karriere fortwährend einen sehr, sehr klassischen Jazz gespielt hat, der im weitesten Sinne mehr oder weniger immer Hardbop war, sich manchmal ein bisschen ins Modale hineinbewegt hat, später ein bisschen einen Hauch von Modern Bob und vielleicht sogar Jazzrock gekriegt hat, aber wirklich sehr, sehr straight, ganz klar keine Experimente gemacht hat. Und das ist dann schon bemerkenswert, weil trotzdem dann so den Giganten am Tenorsaxophon zu hören und diese Stellung auch unzweifelhaft sozusagen quasi auch von den Kritikern und den Fans zugesprochen zu bekommen, das ist schon bemerkenswert.
Also ich gebe dir in allem mehr oder weniger recht, was du gesagt hast. Ich bin mir nicht sicher, was in 100 Jahren von Dexter Gordon übrig bleibt. Und böse gesagt könnte man auch behaupten, dass zumindest wenn er nur im Quartett gespielt hat, ohne zweiten Bläser, ein bisschen wenig inspirierend war. Mir ist aufgefallen, dass immer dann, wenn er in einem Quintett war, also wo dann zum Beispiel ein Trompeter dabei war, er durch diesen zweiten Musiker immer wahnsinnige Motivation und Inspiration bekommen hat. Und man das merkt bei den Aufnahmen und er sich selbst eigentlich auch ein bisschen zurücknimmt. Aber wenn er allein im Quartett ist, da gibt es ja sehr viele Aufnahmen vom Dexter Gordon, zu denen wir dann kommen, da war für mich wenig Spannendes dabei.
Also das ist interessant.
Wobei ich natürlich auch sagen muss, ich bin jetzt nicht der absolute Hard-Bop-Fan. Ja.
Okay,
mir fehlt, wie du gesagt hast, er ist, ich weiß nicht, ob du das Wort konservativ verwendet hast, aber du hast halt immer traditionell oder so in die Richtung. Ne? Und das war er. Er hat also Experimente, ist er keine eingegangen.
Absolut.
Modal ist er kaum geworden. In Richtung Avantgarde ist er nie gegangen. Weder in den 60er Jahren noch später. Also das ist halt eine Art von Mainstream-Jazz. Das mag man oder man mag es halt weniger.
Absolut. Ich meine, ich könnte jetzt sozusagen dem entgegnen, dass das Herausragende eben ist, dass er so unique war in der Art, wie er wirklich am Saxophon Geschichten erzählt hat. Also er war das Narrativ am Saxophon, im Gegensatz zu sehr, sehr vielen anderen Musikern, die eher so ein bisschen Phrasologie betrieben haben, also sozusagen einen Lick nach dem anderen angereiht haben, dabei sehr originell waren, aber nie eine ganze Geschichte zusammengebracht haben. Und das ist die großartige Stärke des Dexter Gordon gewesen, dass er genau das geschafft hat, dass er wirklich Geschichten erzählt hat. Er hat übrigens dementsprechend auch ist er auffällig gewesen dadurch, dass er, wenn er auf der Bühne war, sehr, sehr oft bevor er dann gespielt hat, hat er die Texte rezitiert oder erklärt vom Great American Songbook, von dem jeweiligen Song, den er spielen wird. Und das passt dann auch, weil er sich wirklich sehr mit der Story sozusagen der Musik jetzt beschäftigt hat. Aber eigentlich möchte ich das dem gar nicht entgegnen, sondern was mir da viel wichtiger ist, wenn man Konventionalität mit künstlerischer Harmlosigkeit verwechselt, dann könnte man sagen, er war vielleicht quasi nicht so spannend. Aber das kann man, das muss man aber nicht. Man könnte auch sagen, dass der Dexter Gordon sich ganz bewusst, im Gegensatz zu vielen seiner Zeitgenossen, ich möchte dann später einen kleinen Vergleich vielleicht noch machen mit John Coltrane oder Miles Davis, dass er sich im Gegensatz zu vielen seiner Zeitgenossen einfach wirklich bewusst für die klassische Jazzform, mit der er groß geworden ist, entschieden hat, um hier in die Tiefe zu gehen. Das ist in dem Sinne dann kein Mangel, sondern eine ästhetische Entscheidung. Und die finde ich erstens mutig und zweitens sehr spannend, dass sich da eigentlich sogar ein bisschen gegen die Entwicklung des Jazz gestellt hat, die er damals eingesetzt hat. Das, was wir ja so unendlich spannend finden an Größen wie dem Miles Davis oder dem John Coltrane, dass sie dann sich mehrmals in ihrer Karriere gehäutet haben und man könnte jetzt fast ein bisschen provokant sagen, ein bisschen mit der Zeit gegangen sind. Das hat der Dexter Gordon verweigert, um sich der Essenz seines Stils zu widmen und eben nicht sozusagen quasi den Stil in irgendeiner Form zu transformieren, sondern in die Tiefe des Tons, in die Tiefe seiner eigenen Erzählweise einzudringen. Und das, dem zolle zumindest ich jede Menge von Respekt und das finde ich vor allem auch sehr einzigartig, weil da gab es nicht viele, die auf diesem Niveau sich entschieden haben, da so einen vermeintlich einfachen Weg zu gehen.
Ich habe überlegt, warum das so war und habe das dann versucht zu erklären, dadurch, dass er eben in Europa die meiste Zeit der 60er und 70er Jahre verbracht hat und vielleicht diese Entwicklung in den USA verschlafen. Aber das kann es auch nicht sein, weil es hat auch in Europa die Avantgarde gegeben und die Weiterentwicklung. Also an dem wird es wohl nicht gelegen sein. Es hat ihm wahrscheinlich einfach nicht gefallen. Und deswegen ist er bei dem geblieben, was er immer schon gemacht hat.
Natürlich, man könnte, weißt du, unromantisch könnte man sagen, okay, am Ende des Tages hat er die Musik geliebt, gar keine Frage, aber er war vielleicht so sehr mit sich, seiner Gesundheit und dem Rauschgift beschäftigt, dass es ihm genügt hat, quasi einfach so in der Konvention auf höchstem Niveau zu spielen, könnte man sagen. Ich glaube, es wird dem Dexter Gordon nicht gerecht. Er war eben nicht brav, er war überzeugt von dem, was er tut. Er war nicht konventionell, sondern er war souverän bei dem, was er getan hat. Und er war nicht rückwärts gewandt, sondern er war einfach bei sich und seiner Musik.
Naja, also rückwärts gewandt war er nicht, aber vorwärts gewandt war er auch nicht.
Es stimmt schon, ja. Naja, man kann darüber philosophieren. Wir wollen euch damit jetzt nicht langweilen, sondern vielleicht wirklich ein bisschen ins Konkrete seiner Musik hineingehen oder Stefan, was immer du auch noch gerne.
Ich würde auch sagen, gehen wir zur Musik über, ja. Also wie gesagt, ich habe meinen Einstieg hatte ich in der zweiten Hälfte der 40er Jahre, eigentlich schon. Ja. Da gab es ein Album, das nennt sich Dexter Writes Again. Das ist zwischen 45 und 47 aufgenommen worden, ist dann aber erst 58 als Gesamtalbum erschienen, weil damals hat es ja noch Schellings gegeben und keine Langspielplatte in dem Sinn. Das waren Aufnahmen eigentlich mit sehr, sehr bekannten Musikern, Art Blakey, Bud Powell, Max Roach und anderen. Wenn man sich das heute anhört, ist es halt so, dass der Zahn der Zeit ja nicht nur an der Aufnahmequalität nagt, sondern auch am Material. Das ist für mich ein bisschen langweilig gewesen. Lustiger, dass die meisten Stücke, die auf diesem Album drauf sind, irgendwas mit Dexter im Titel haben. Ja? Also sehr, sehr, wie soll ich sagen, ich bezogen, aber nichts Spannendes dabei. Ja, und ähnlich ist mir dann gegangen mit einem Album aus den 50er Jahren, Dexter Blows Hot and Cool. Das ist so mal ein Einstieg. Ja. Wirklich interessant wird es ja dann erst später aus meiner Sicht.
Ich darf vielleicht dem nur entgegenhalten. Es mag schon sein, dass da die eine oder andere Compilation, nicht zuletzt deswegen, weil er halt sehr schön und süßlich gespielt hat, im guten Sinne süßlich gespielt hat, dass er da so ein bisschen dass da Platten zur Unterhaltung und so ein bisschen zu Schlafzimmer und Kaufhausmusik quasi herabgewürdigt wurden. Aber wenn man sich, und das ist am Markt, zumindest ist es online abrufbar, ich glaube, es gibt sogar da und dort noch als CD-Compilation, wenn man sich das Kompendium von Dexter Gordon, das er auf Dial abgeliefert hat, das war damals ein Label, auf dem auch der Miles Davis und ich glaube auch der Charlie Parker Großartiges abgeliefert hat und eben der Dexter Gordon auch, wenn man sich seine Dial-Sessions gibt, da gibt es eben die Complete-Sessions aus dem Jahr 1947. Das ist natürlich, Stefan, wie du richtig sagst, das ist natürlich alles sehr zeitzugewandt und ist halt Bebop und am Ende des Tages ist das, was der Dexter gemacht hat, weder so, wie soll ich sagen, so lyrisch wie das, was der Miles Davis an der Trompete zur gleichen Zeit gemacht hat und nicht so spannend und unerwartbar wie das, was der Charlie Parker gemacht hat.
Ja, du hast vollkommen, wollte da gerade sagen, ja. Charlie Parker hat Gas geben, Dexter Gordon nicht.
Ja, aber dafür ist der Dexter Gordon schon in der Zeit ganz, ganz klar erkennbar, dass er Geschichten erzählt hat. Also wenn man sich diesen Aspekt einmal bewusst, und das würde ich euch da draußen einfach wirklich ans Herz legen, hört euch mal das sozusagen quasi über diesen akustischen Filter an, wie der Dexter sozusagen seine Textur, die Textur des Dexter, also wie er sozusagen quasi seine Geschichte aufbaut über den Song. Und da fällt mir zumindest auf, dass er wirklich eine Geschichte erzählt. Also eben nicht also sagt, okay, die Phrase ist mir gut gelungen, auf zur nächsten Phrase, der Lick war jetzt lässig, nehmen wir die nächste Tonfolge, sondern es ergibt alles einen Sinn. Es ist wirklich wie ein Märchen von Grimm oder aus Tausend und einer Nacht. Das ist eine Story, die er erzählt. Und das finde ich irgendwie dann schon sehr bemerkenswert. Mhm.
Ja, ich darf vielleicht mit dem, ich glaube, ersten Blue Note Album weiter tun. 1961, Doing All Right. Das ist nicht nur ein Zeitsprung, sondern aus meiner Sicht auch ein Qualitätssprung. Ja. Erstens haben wir natürlich in der Aufnahmequalität schon mal ganz was anderes und es ist auch vom Inhalt her, es ist moderner Hardpop. Er spielt da im Quintett, ja, und das ist ja genau das, wo ich dann sage, da ist er für mich das Spannendere. Da ist der Freddie Hubbard dabei an der Trompete. Und das ist dieses Kutschencover, ja, so habe ich es genannt. Er ist in einer Kutsche abgebildet in Schwarz-Weiß.
Vielleicht ergänzend dazu, dass am Piano der Horace Parlan, der jetzt nicht gerade zu den absoluten Größen am Piano gehört, hier ganz, ganz großartige Arbeit abliefert, neben dem Bassisten George Tucker und dem Schlagzeuger L. Harewood, die man beide eher nicht so wahnsinnig kennt, aber sie ergänzen sich großartig, aber vor allem der Parlan ist ein wunderbarer Provokant für natürlich der Freddie Hubbard, das ist ja sowieso keine Frage, für den Dexter Gordon und das ist eine rundum sehr gelungene Platte, finde ich. Sei nicht unerwähnt, dass das vielleicht sogar das zweite Comeback, aber jedenfalls ein wichtiges Comeback war nach einer Drogenphase. Und da kommt jetzt eben, ich habe es glaube ich zuerst eh schon erwähnt, Doing All Right, dass man ja durchaus auch so lesen kann, jetzt kann er wieder Gas geben, weil vorher hat er sich im Drogenrausch nur der Blödsinn geliefert.
Ja, und Dexter Corin, glaube ich, aus dem selben Jahr, ne? 1961. Ja,
auch eine absolut brauchbare, gute Platte.
Diesmal aber im Quartett mit anderen Leuten, also Kenny Drew am Piano, der allseits bekannte Paul Chambers am Bass und Philly Joe Jones, der auch mit Coltrane gespielt hat, am Schlagzeug. Ja, es ist konventioneller Hardpop, es ist nichts, wofür man sich schämen muss. Ja, es haut mich nicht vom Hocker, aber es ist okay. Ja. Ja, das ist überhaupt in der Zeit, also dieses Doing All Right, Dexter Calling und Landslide, auch Aufnahmen aus dem Jahr 61, 62 bei Blue Note erst 1980 erschienen, offensichtlich zu viele Sessions aufgenommen, die man dann nicht am Markt untergebracht hat und deswegen wie viele Sessions aus den 60er Jahren von Blue Note dann erst 15 bis 20 Jahre später erschienen sind.
Ja, allerdings schon im nächsten Jahr geht's dann weiter mit einem absoluten Knaller, der in die Jazzgeschichte eingegangen ist, bevor er dann für mich überhaupt 1963 sein, zumindest aus dem Blue Note Bereich, bestes Werk gemacht hat. Also 1962 ist dann, und was für ein sinnvoller Titel, das Album Go mit Rufzeichen herausgekommen, wo er am Piano von Sonny Clark, am Schlagzeug von Billy Higgins und am Bass von Butch Warren begleitet wird. Und das ist einfach, obwohl sich die Kritiker da streiten, also im Penguin Jazz Guide hat es, glaube ich, 3 Sterne und wird jetzt nicht gerade als herausragend bewertet. Ich finde, das ist absolut underrated. Die Stärke dieser Platte, die übrigens auch ein wirklich lässiges Blue Note Cover hat, ein sehr puristisches, ist für mich vor allem, dass da einfach eine rundum strahlende Musik gemacht wird, die lässig und flott daherkommt, wo irgendwie für mich die ganze Platte passt. Es ist einfach eine gelungene Musik.
Ja, und noch dazu mit einem Cover, das ja auch sehr bekannt ist und das wir wahrscheinlich bei unserer Folge über die Blue Note Covers erwähnt haben. Dieser große Schriftzug von Go, ich glaube in Rot, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Mhm. Ja. Und es gab da aus dieser Session mit den von dir erwähnten Musikern nicht nur das Album Go, sondern auch das Album A Swinging Affair, auch 1962 eben aufgenommen und auch wie Go, aber weniger bekannt, ausgereifter Hardpop. Und da war übrigens ein sehr interessanter Titel drauf, Soy Khalifa. Ich weiß nicht, ob das jetzt gerade im geläufig ist. Es ist so ein Ausflug ein bisschen in die Karibik gewesen.
Mhm. Ich habe es erst gestern oder vorgestern gehört.
Ja. Aber offensichtlich ist der Dexter Gordon dann in diesem Jahr oder Anfang nächsten Jahres nach Paris gewechselt, weil dann ja auch sein bekanntestes Werk 1963 aufgenommen wird, Our Man in Paris, mit Bud Powell am Klavier und Kenny Clark am Schlagzeug und einem französischen Bassisten, nämlich dem Pierre Michelot. Und ja, ich glaube, Our Man in Paris ist, korrigiere mich, aber ich glaube, es ist das bekannteste Album
Ich sage, es ist nicht zu Unrecht das bekannteste. Er hat einfach nach Go, wo er schon einmal echt einen Bebop oder Hardbop-Standard gesetzt hat, hat er, finde ich, mit Our Man in Paris vielleicht sogar wirklich eines der allerbesten Hardbop-Alben abgeliefert, finde ich, dass es am Markt gibt. Wir viele auch von unserem wirklich sehr geschätzten Mr. Hardbop Art Blakey fielen mir nicht viele Platten ein, die in Summe gesehen so gut funktionieren wie Our Man in Paris. Das ist schlichtweg einfach eine irrsinnig kreative Musik und es groovt und es ist fast ein bisschen funkig, wie er sozusagen mit seinen Mitmusikern jedes einzelne Stück, das da drauf ist, also wirklich alles auch großartige Aufnahmen und ganz, ganz herrliche Jazz-Standards und deswegen vielleicht auch so nett, weil man kann dann vergleichen, wie andere Mitmusiker aus der Zeit ihre diese Songs interpretiert haben und der Dexter macht es auf eine wirklich, finde ich, bestechende Art und Weise. Es ist wirklich einfach Musik vom Allerfeinsten, die er uns da bietet. Ich meine, es fängt gleich an mit Scrabble from the Apple, dass der dann ein absoluter Standard geworden ist, oder Willow Weep for Me. Man hört die ersten Noten und ist sofort drinnen in der Musik und es ist auch vor allem Dexter at his best. Es ist so wirklich, er ist so entspannt und da kommt jetzt das zum Tragen, Stefan, finde ich, was du gesagt hast. Er setzt jede Note sozusagen so in den Äther hinein und lass die wegschweben, dass man das Gefühl hat, die nächste hat mit der ersten gar nichts zu tun, weil jeder für sich bereits ein eigener Klangkosmos ist, der für sich allein funktioniert. Also das hat mich schon immer sehr, sehr mitgenommen.
Ja, das ist auch ein Album, so wie ähnlich wie Go, aber noch besser, wo auch der nicht so große Hardpop-Fan mit kann, ja, nämlich ich. Also das ist absolut empfehlenswert. Mhm. Aber zu meinem Lieblingsalbum, ich weiß nicht, ob es auch deines ist, Kommen wir jetzt. Das ist ein Album, auch Blue Note erschienen, in Paris aber aufgenommen. Das heißt, Dexter ist in Paris geblieben und offensichtlich war er wichtig genug für das Label, dass man auch in Paris Aufnahmen gemacht hat. Wobei ich nicht weiß, ob die Musiker, die mit ihm auf dieser Aufnahme mitgespielt haben, in Paris auch gelebt haben oder eingeflogen wurden. Ich kann es dir nicht sagen. Vielleicht weißt das du. Das war eben eine Quintettaufnahme mit Donald Byrd an der Trompete, Kenny Drew am Piano. Nils Henning Ørsted Pedersen kommt jetzt das erste Mal vor, also unser Däne am Bass und der Art Taylor an den Drums. Und das ist jetzt für mich eine komplette 180-Grad-Wendung, weil erstmals höre ich den Dexter Gordon nicht nur Hardpop spielen, sondern vor allem auf der ersten Seite des Albums auch modal spielend. Und diese erste Seite wird von einem Stück dominiert. Also es geht über die ganze erste Seite, dieser Donald Byrd-Stück, Tanya. Und es ist für mich eins der absoluten Lieblingsstücke, nicht nur von Dexter Gordon, sondern überhaupt in der Jazzgeschichte.
Ja, schließlich.
Ja, und das Album, das Album heißt One Flight Up.
Ja, richtig, ich glaube, das hast du gerade erwähnt. Richtig. Ja. One Flight Up aus unserem Geburtsjahr 1964 schließe mich da wirklich komplett an. Allein schon der Umstand, dass eben die erste Seite mit einer einzigen Nummer gefüllt ist, da ist schon klar. Da geht es dann darum, dass sie die Musik wirklich entfalten lassen wollen und nicht nur Unterhaltungs-Bebop machen wollen. Und sage ich auch, es ist, du siehst auch, er wirft dann einfach sozusagen so auf die Schnelle eine Platte raus. Es folgen dann später wieder durchaus klassischere Hardbop-Alben und da macht er wirklich einen kleinen Ausflug, ein bisschen auch ins Modale hinein. Das ist aber eher so spielerisch. Es ist nicht so, dass bei ihm ein Bruch jetzt passiert ist, wie wir ja schon gesagt haben. Er geht jetzt da nicht ins Modale und dann vielleicht sogar noch weiter, wie viele andere seiner Zeitgenossen, sondern es hat ihn offensichtlich gerade geritten. Vielleicht auch, weil er gerade, wie du richtig sagst, in seiner europäischen Phase von seinen Mitmusikern ein bisschen inspiriert war. Und das Entscheidende ist aber genau das. Egal, was er für einen Stil spielt, das kommt wirklich feine Musik raus. Diese Platten, die wir da jetzt alle gerade durchgegangen sind, allesamt Blue Note-Geschichten. Im Grunde kann man da jeder, die in dieser Zeit entstanden ist, kaufen und wird nicht enttäuscht sein.
Ich weiß es nicht, ob Our Man in Paris und Go gerade verfügbar sind bei One Flight Up, weiß ich es. Das ist vor, weiß nicht, 2 Jahren vielleicht, mag es auch 3 Jahre her sind, neu veröffentlicht worden, sollte es noch geben. Ist absolut zu empfehlen, zugreifen, wenn es irgendwo seht.
Ja, ich würde dem, und damit wäre ich eigentlich rund mit meinen Blue Note-Geschichten, würde abschließend hier noch gerne Getting Around aus dem Jahr 1965 erwähnen, das mir vor allem deswegen gefreut, weil er da den Bobby Hutcherson an seine Seite geholt hat, unseren hochgeschätzten Vibraphonisten, und an der Trompete vom Lee Morgan, den wir auch immer wieder in den letzten Folgen besprochen haben, der ja auch weit unter seinem Wert geschlagen wurde, finden wir, an seine Seite holt. Weiters ist noch der Bobby Crenshaw am Bass übrigens dabei, damit wir es fertig machen, und der Billy Higgins am Schlagzeug.
Entschuldigung, dass ich jetzt reingrätsche, aber den Lee Morgan habe ich hier nicht. Ich habe da einen gewissen Barry Harris.
Ja, der spielt auch, ja.
Ja, aber ja. Lieben Morgen habe ich hier nicht stehen.
Ja, vielleicht irre ich mich jetzt. Ich glaube, dass der Lieben Morgen sehr wohl auch bei der Session dabei war. Aber man möge es mir verzeihen, wenn es nicht der Fall ist. Faktum ist...
kann man nachschauen, ist nicht so...
Ja,
nicht so
Faktum ist, das ist eine...
Faktum ist, dass das erste mit der Hutcherson und wahrscheinlich genau. Das letzte Mal, soweit ich das überblickt habe.
Genau, und der Hutcherson gibt der ganzen Sache wirklich eine sehr, sehr feine Note. Und auch diese Platte gehört eben, finde ich, zu der Blue Note-Phase, wo man jederzeit zugreifen kann, wenn man sie irgendwo in einer guten Ausgabe sieht. Absolut gute Musik.
Ja, übrigens ist das ist das sogenannte Fahrradcover.
Genau, ja, richtig. Ja. Richtig, ja. Er hat wirklich da ein paar ganz lustige Covers. wie du schon erwähnt hast, das Kutschencover, wenn ich frage, ob das in Wien vielleicht sogar aufgenommen wurde, wahrscheinlich eher nicht, wird wohl in Paris gewesen sein.
Wahrscheinlich.
Dann eben hier das Fahrradcover. Naja, hat da wirklich auch eine, nicht nur die Musik auf diesen Blue Note Platten ist fein, sondern auch die Optik ist eigentlich von jeder einzelnen Platte sehr nett.
Habe ich das richtig verstanden, dass du mit den Blue Note Aufnahmen jetzt Schluss machen willst, oder?
Ich wäre jetzt schon mal durch. Ich bin gespannt, was dir noch am Herzen liegen würde von seinem.
Na, am Herzen gar nicht. Vielleicht nur als Ergänzung. Es gab 65 auch Aufnahmen noch einmal mit Freddie Hubbard, die aber erst 1979 erschienen sind, unter dem Titel Clubhouse. Bei der Platte habe ich mir eigentlich, hatte ich große Erwartungen, weil eben der Freddie Hubbard mitgespielt hat und das Mitte der 60er Jahre, wo der Freddie Hubbard schon richtig, richtig interessant war. Aber ehrlich gesagt, hat mich die Musik etwas enttäuscht. Es ist ein Stück drauf, Devilette. Das habe ich super gefunden, aber ansonsten war das eher Durchschnitt. Und ja, es gibt da noch eine Blue Note Aufnahme, aber jetzt sind wir eigentlich schon in Kopenhagen zu Hause. Also Dexter Gordon wechselt seinen Wohnsitz von Paris nach Kopenhagen und nimmt dort mit lokalen Musikern das eine oder andere auf in den nächsten Jahren. Ich weiß nicht, ob du dazu eine Wahrnehmung hast.
Naja, ich würde mal sagen, dass generell natürlich in die, er hat Bahnbrechendes geleistet, sozusagen so als ein bisschen als Schrittmacher für generell für den skandinavischen Jazz, hat da viele Musiker beeinflusst und die Musik dort beeinflusst. Für mich ist das Nächste, wo ich ihn wahrnehme, seine Montmartre-Geschichten. Er war immer wieder im Montmartre-Jazz-Haus, unter anderem eben 1967 mit seinen einschlägigen dänischen, also zumindest teilweise dänischen oder skandinavischen Mitmusikern. Ich habe da Platten zum Beispiel zu Hause, wo eine der Montmartre-Sessions abgebildet ist. Die heißt Blues Walk. Und da spielt er unter anderem Boss Sides of Midnight oder Body and Soul, auch zwei echte Klassiker. Wird vom Kenny Drew begleitet, vom Albert Heath am Schlagzeug und ich glaube, es ist wieder der Pedersen am Bass. Das ist
ja, also aus dem Montmartre Club gibt es eine Live-Aufnahme, die ich da auf der Liste habe, die heißt The Squirrel, ist auf Blue Note 2001 erschienen, 1967 aufgenommen worden. Da gibt es den Kenneth Schuhen, Art Taylor und den dänischen Bassisten Bo Steve. Und das vielleicht nur zur Erläuterung, der Montmartre Club ist nicht in Paris, sondern in Kopenhagen. Ja, obwohl der Name eher Paris vermuten lässt. Und gerade auf The Squirrel, diese Live-Aufnahme sind sehr lange Stücke, eher so im Bebop-Stil drauf, die aber Spaß machen, weil eben die Länge der Stücke auch erlaubt, dass sich die Musiker entfalten. Und das ist eigentlich sehr, sehr schön anzuhören. Ja, während die 69er Aufnahme A Day in Kopenhagen erstmals auf MPS erschienen, keine Live-Aufnahme ist, sondern eine Studioaufnahme mit dem Slide Hampton, den ich eigentlich auch nur vom Namen her kenne und die ja, jetzt für mich wenig spannend war.
Also, was ich gut finde, ist, dass du spürst so richtig den Geist der 70er Jahre im europäischen Jazz und verstehst, wenn du die Platten, wo der Dexter Gordon eben zugegen war, hörst, verstehst du stärker, wie der europäische Jazz eigentlich stark beeinflusst wurde vom Dexter Gordon. Das wäre so meine Wahrnehmung dazu. Und auch da wieder, er ist ein bisschen so einer, der aufgrund seiner eben wenig, sozusagen stilistisch wenig spektakulären Art, dafür von der musikalischen Idee her immer spektakulären Spielweise stilprägend war und eben ganz viele Musiker beeinflusst hat. Für mich sind zwei Platten aus dem Jahr, beide aus dem Jahr 1975 Platten.
Ja, wo wir jetzt schon in den 70er Jahren angekommen sind. Ne?
Ja, richtig, sind wir definitiv. Und da gibt es zwei, die ich jedenfalls wirklich empfehlen würde, herausgreifen würde. Und damit wären für mich aber zumindest die erste Hälfte der 70er Jahre schon wieder erledigt, aber diese sind unbedingt zu nennen. Das, bei einem handelt es sich definitiv um eine Steeplechase, Something Different aus dem Jahr 1975. Und auch Steeplechase ist More Than You Know. Zwei Platten, die wirklich aus meiner Sicht ganz, ganz gelungen sind. Bei der More Than You Know ist er von Palle Mickelborg geleitet, muss man sagen. Das ist nämlich eine ganz lustige Geschichte. Da spielt er mit einem Streichorchester zusammen, unter der Leitung eben von Palle Mickelborg. Und das finde ich funktioniert ausgesprochen gut. Da kommt eben so genau diese lyrische Seite vom Dexter Gordon wunderbar rüber. Ist ein bisschen so im Stil wie die Orchesterplatten von Miles Davis, finde ich. Und gerade da ist der Vergleich, finde ich, recht charmant.
Ja, beide Alben kenne ich nicht. Du hast so Steeplechase in den Raum geworfen, da sollte man vielleicht auch sagen, was das eigentlich ist. Nämlich ein dänisches oder das dänische Jazz-Label.
Ja.
Ja. Ja, wenn ich mir die Aufnahmen anschaue, die jetzt dann kommen, dann würde ich daraus schließen, dass Dexter Gordon Mitte der 70er Jahre zurück nach USA gegangen ist. Mhm. Und dazu komme ich jetzt zu einem Album, das ich noch nachkaufen wollen würde, wenn es das denn gäbe.
Wenn es das denn gäbe,
ich glaube, das gibt es eben leider nicht. Ja, mhm. Aber das ist eben ein sogenanntes Spätwerk für mich, das ich wirklich, wirklich gerne hätte. Und zwar ist das Album 1977 erschienen, im Dezember 76 aufgenommen worden im Village Vanguard. Und das Album heißt Homecoming, Live at the Village Vanguard, mit dem großartigen Woody Shaw an der Trompete und weiteren Musikern, die ich jetzt weniger kenne. Aber da ist er wirklich, wirklich großartig in dem Konzert. Es ist wiederum einmal ein Quintett und er hat wieder eine Trompete an der Seite. Und das, obwohl er Klassiker spielt wie Body and Soul oder Around Midnight, kommen die so modern rüber, dass es wirklich eine Freude ist, dem zuzuhören.
Ja, du hast schon erwähnt, der Trompete ist der Woody Shaw. Er ist auch hymnisch gefeiert worden, nachdem er eigentlich fast schon ein bisschen vergessen war in seiner Heimat. Durch den langen Aufenthalt in Europa hat man sich mit diesen und weiteren Konzerten offensichtlich seiner wieder interessiert und ihn auch hymnisch wieder aufgenommen. Stefan, du hast es schon gesagt, der Grund ist eigentlich ganz simpel. Er macht einfach wirklich großartige Musik und das ist eine wirklich sehr, sehr moderne Platte, entspricht so ganz den späten 70er Jahren. Hat auch schon diesen typischen, das, was ich gerne als Modern Bop bezeichne, wo dann der Bebop oder der Hardbop angefangen hat, so eben diesen typischen groovigen, fast ein bisschen funkigen Disco-Sound anzunehmen, den ich sehr schätze. Er ist nämlich durch die höhere Geschwindigkeit, die damit verbunden ist, und durch dieses stärkere Laid-Back meistens auch anspruchsvoller geworden. Und das gilt für diese Art der Musik total. Und anschließend kann man sagen, anschließend ist auch das Stichwort, er hat anschließend an dieses Konzert seine nächste Studioplatte, die Manhattan Symphony, eingespielt, die genau in derselben Stilistik, vielleicht ein bisschen ruhiger, weil nicht so diese nervenaufreibende Live-Atmosphäre, aber mit der gleichen Tiefe und mit dem gleichen Laid-Back-Sound der späten 70er Jahre eben die Manhattan Symphony eingespielt. Die kann man, wenn man Glück hat, auf Discogs in einem halbwegs guten Zustand abgreifen.
Ja, leider ist das Album nicht auf Blue Note erschienen, sonst hätte ich ja die Hoffnung, dass es in den nächsten 1-2-3 Jahren erscheint, sondern auf Columbia Records. Aber ja, ich weiß nicht jetzt, wie die Reissue-Politik von Columbia Records ist.
Naja, ein bisschen erratischer definitiv als die von Blue Note, ja. Weil auf das wirst du wahrscheinlich warten können.
Wahrscheinlich.
Was rausgekommen ist von Columbia, allerdings glaube ich auf einem anderen Label, We Love Vinyl oder irgendwas, ist die ein Jahr später erschienene Platte Sophisticated Giant. Da scheiden sich wahrscheinlich die Geister. Ich schätze sie extrem. Er ist wieder mit dem Woody Shaw an der Trompete zugegen. Auch der Bobby Hutcherson verewigt sich als Vibraphonist auf dieser Platte. Und allein schon wegen der Einspielung von Moon Train, einem Woody Shaw-Klassiker, und Fried Banana ist auch einer von den Nummern, die immer wieder im Kanon vom Dexter Gordon auch in den späteren Jahren vorkommen, ist die Plattenshow schwerst hörenswert. Es gilt Ähnliches eigentlich, wie jetzt bereits gesagt, über Homecoming und Manhattan Symphony. Es ist so dieser moderne, fast ein bisschen symphonische Bebop, den ich einfach wahnsinnig interessant finde. Und die Platten ist tatsächlich irgendwo in den letzten 5 Jahren einmal eben nochmal rausgekommen. Und ich glaube, man kann sie sogar als Reissue, zumindest auch da wieder auf Discogs, ist diese Version abgreifbar.
Ja, beide Alben sind mir leider nicht untergekommen. Ich werde sie nachhören. Bei mir endet die Liste tatsächlich jetzt mit dem Homecoming-Album. Ja, abgesehen von einem Film. Das heißt, der Dexter Gordon ist ja auch noch in die Filmschauspielerbranche gewechselt, für einen Film zumindest. Mhm. Den ich vor gefühlten 153 Jahren gesehen habe. Und mir fällt der Titel gerade nicht ein.
Round Midnight.
Round Midnight, danke. War, glaube ich, ein französischer Film. Bertrand Tavernier, kann das sein? Mhm. War eine fiktive Geschichte eines Jazzmusikers, eines alternden Jazzmusikers. War sicher viel Autobiografisches auch vom Dexter Gordon drin. Aber ebenso könnte man wahrscheinlich 5 andere Jazzmusiker aufzählen, auf die Teile dieser Filmerzählung gepasst hätten. Die Filmmusik ist eigentlich nicht vom Dexter Gordon gewesen, ne?
Er hat schon teilweise, glaube ich, dazu beigetragen. Aber es waren diverseste andere Jazzmusiker, die da auch ihren Beitrag geliefert haben. Der Herbie Hancock zum Beispiel, der Ron Carter, ich glaube sogar der Tony Williams und sogar der Bobby McFerrin, John McLaughlin waren da irgendwie auch dabei. Ich weiß es nicht genau, wie da die Filmmusik zustande kam. Das ist, ja, mir ist die auch nicht so geläufig, aber ich bin auch darüber gestolpert. Also für den, der Dexter Gordon Komplettist ist, ist das sicher eine lohnende Sache.
Erinnerst du dich an den Film?
Nein.
Ja. Aber gesehen hast du wahrscheinlich, ne?
Nein, ich habe ihn, glaube ich, auch gar nicht gesehen. Ah, okay. Ja. Aber sobald ich irgendwo mal drüber stolper, möchte ich ihn mir reinziehen. Gar keine Frage.
Ja, ansonsten, also kann ich jetzt nichts mehr beitragen zur Diskografie von Mr. Gordon.
Nein, man könnte vielleicht noch ganz zum Schluss erwähnen, dass er mit dem Jackie McLean durchaus fruchtbringende Zusammenarbeit geliefert hat. Es war also Mitte der 70er Jahre. Auch die haben sich, glaube ich, im Montmartre, im Dänischen, eingefunden gemeinsam und haben die ein oder andere Platte eingespielt. Montmartre Summit zum Beispiel aus 73 ist 1989 als Vinyl rausgekommen und ich glaube, die kann man sogar da und dort versuchen zu bekommen. Was ich jetzt schon angekündigt habe und zum Schluss gerne noch einfach so als Gedanken einbringen würde, wenn wir ja schon gesagt haben, es wurde ja auch schon erwähnt, unsere beiden ganz großen Lieblinge, John Coltrane, dem der Stefan mehr zuneigt und Miles Davis, dem ich mehr zuneige, aber ich glaube, wir verehren sie beide sehr. Wenn man sich da anschaut, jetzt eben im Vergleich, was der Dexter Gordon in der Zeit gemacht hat, und da würde ich zum Beispiel gerne rausgreifen, abschließend, einen Song, der auf der Doing All Right drauf ist, Red Society Red, eine Nummer, die mich sehr, sehr gepackt hat, die ich sehr, sehr lässig finde. Kein Hit geworden vom Dexter Gordon, aber sowas wie ein Prüfstein. Das Stück, finde ich, eignet sich hervorragend, das Wesen vom Dexter Gordon zu erkennen, weil genau da hat er wieder dieses Lyrische, dieses Narrative, dass er eine Story erzählt. Und da sieht man auch die typische Charakteristik, dass er eben Soli nicht zündet wie ein Feuerwerk, sondern er entwickelt sie wirklich regelrecht. Er fängt zu erzählen an und kommt in seinen Erzählfluss. Die Linien seiner Melodien wachsen organisch, wie eine Erzählung. Und er hat dabei keine Eile, quasi so schnell einmal ein paar beeindruckende Phrasen runter zu haspeln. Es ist nicht wichtig, dass er herzeigt, was er kann, sondern er erzählt einfach seine Geschichte und verblüfft einen immer wieder dann durch die Wendungen, die er in dieser Geschichte sozusagen vollzieht. Und das macht er mit einer Gravität, dass man so richtig merkt, da wird Swing nicht treibend, sondern tragend. Und das finde ich einfach cool. Und wenn man sich anschaut, was zur gleichen Zeit eben der Johnny gemacht hat, und der Miles Davis, der John Coltrane, das war so 61, Anfang der 60er Jahre, ist der John Coltrane an einer absoluten Schwellenphase gestanden, ist in einer Schwellenphase gewesen. Da ist gerade erschienen My Favorite Things, wo er das erste Mal den modalen Ansatz ausprobiert hat, wo er mit dem Sopran-Saxophon gespielt hat und diese zirkuläre Spielweise begonnen hat aufzunehmen. Coltrane Jazz ist auch in dieser Zeit rausgekommen, einer der wirklich großartigen Werke, die aber auch noch eher traditionell waren. Und knapp danach hat er sich Live at the Village Vanguard dem Free Jazz schon zugewandt. Und kurz danach sind Africa Brass, Impressions und Crescent entstanden, bevor er dann endgültig nur mehr Free Jazz gespielt hat. Und das ist, wenn man dann jetzt eben vergleicht mit dem Stück vom Dexter Gordon, dann merkt man so richtig, wie unterschiedliche Ansätze da dahinter stecken. Und das ist irgendwie ein bisschen signifikant, dass man sagen kann, in Jazz gibt es wirklich viele Möglichkeiten, sich auszudrücken. Und es gibt so wirklich Grundsatzentscheidungen, versuche ich mich eher sozusagen mit der Struktur meiner Musik zu beschäftigen, wie das der John Coltrane gemacht hat. Oder eben auch der Miles Davis. Oder geht es mir um eine inhaltliche Vertiefung meiner eigenen Story, meines Narrativs sozusagen. Und das ist eben das, was der Dexter Gordon gewählt hat. Ne? Man könnte sagen, in dieser Zeit, der Coltrane hat sich beschäftigt mit spiritueller Grenzüberschreitung. Der Miles Davis war irgendwie so der konzeptionelle Avantgardist. Und der Dexter Gordon ist einfach der klassische Erzähler geblieben. Und als das wird er ja vielleicht doch, Stefan, nicht nur uns, sondern auch der Nachwelt, vielleicht sogar in 100 Jahren auch noch in Erinnerung geblieben sein.
Wir werden es nicht mehr miterleben.
Das ist sicher.
Gut. Ja, das war eine schöne Schlusszusammenfassung. Danke dafür. Und ich denke, wir sind damit auch am Ende angelangt. Und weil ich am Anfang in eigener Sache einiges erwähnt habe. Musik gibt es in der Sendung keine, aber es gibt zumindest die Playlist. Und wer immer auch Zugang zu Spotify hat, der kann die Playlist dort zu jeder Folge nachhören und das eine oder andere, das wir hier besprochen haben, eben umsetzen in Musik. Und ansonsten, ihr findet es ja ansonsten auch genug Quellen, wo man die Musik nachhören kann, wenn man es nicht gerade zu Hause hat. Ja, das wär's für heute.
Ja, bleibt uns nur noch Tschüss, Papa, Servus und Ciao zu sagen. Vielen Dank fürs Zuhören. Es war mein Vergnügen, lieber Stefan. Bis zum nächsten Mal. Papa, tschüss.
Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Wer trägt das auf Knopf, du oder ich?
Ja, beide.